Alles bei euch geschehe in Liebe. Wir sind immer noch bei der Jahreslosung. Predigtreihe, Hälfte ist vorbei. Mit heute beginnt die zweite Hälfte. Und ich dachte, es wäre gut, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Wo stehen wir eigentlich? Ihr erinnert euch vielleicht. Am Anfang ging es los mit Liebe erwächst aus Liebe. Liebe geschieht da, wächst in mir, wo Gottes Liebe mir begegnet. Und wo ich sie in meinem Leben erfahre, wo sie mich prägt. Und wenn ich die Jahreslosung ernst nehmen möchte, dann geht das eigentlich nur, indem ich in seine Gegenwart gehe und mich von ihm beschenken lasse. Liebe erwächst aus Liebe. Dann ging es um die Kultur des Himmels, die Liebe als Kennzeichen der Kultur des Himmels, als Kennzeichen für das, was Gott eigentlich möchte. Ein guter Umgang miteinander, Respekt, Achtung, Wertschätzung, Zeichen der Liebe, Zeichen von dem, was Gott am Herzen liegt. Und dass es gilt, das einzuüben in unserem Leben, in unserem Miteinander. Und letzte Woche die Warnung aus Star Wars, hüte dich vor der dunklen Seite der Macht. Dass wir aufpassen auf unser Herz, dass wir nicht mit gleicher Münze zurückzahlen, sondern dass es ein Zeichen der Liebe ist, das Böse mit dem Guten zu überwinden. Überwinde das Böse mit dem Guten. Und vielleicht ist euch bisher deutlich geworden, habt ihr gemerkt, bei dieser Jahreslosung, da geht es nicht einfach nur darum, theoretisch irgendetwas zu bedenken oder um eine theologische Erkenntnis, die es zu verinnerlichen gilt. Es geht tatsächlich ganz stark auch um unser Tun, um unser Werten, unser Denken, unser Handeln. Und wenn man in Predigten so viel vom Tun hört, da wird der ein oder andere hellhörig und sagt, Moment, ist das nicht ein bisschen viel Tun? Ist das nicht ein bisschen viel Gesetz? Vielleicht sogar schon gesetzlich? Tu jenes, lass dieses. Können wir das überhaupt? Sollten wir nicht viel lieber die Gnade betonen? Ist das nicht wichtiger? Ich sage es vorsichtshalber nochmal. Die Gnade geht dem allen voraus. Liebe erwächst aus Liebe und nicht aus Gesetzestreue. Die Liebe steht am Anfang. Es geht nicht um das Gesetz oder irgendwie, weil irgend so ein Paulus in irgendwelchen Briefen irgendwelche Dinge geschrieben hat, die wir tun sollen, dass wir sagen, ja gut, dann müssen wir es halt machen, weil der es schreibt halt. Ne? Sondern es geht letztendlich um uns. Ein Leben aus der Liebe und ein Leben in der Liebe ist ein Leben, das sich lohnt. Und es ist gut, auf unser Herz zu achten, dass die Dunkelheit in unserem Herzen nicht den Raum gewinnt. Es ist gut, den Klang des Himmels einzuüben, die Werte des Himmels einzuüben. Es ist gut, nicht nur für uns, sondern auch für die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, für das Miteinander. So macht das Leben einen Unterschied. Aber wenn es die Gnade nicht gäbe, dann würde ich mich doch gar nicht trauen, hier zu stehen und zu sagen, tu dieses oder lass jenes. Mir ist bewusst, dass wir das nie wirklich erreichen. Dass wir das nie vollenden werden. Wir bleiben begrenzte Menschen. Und dennoch bleibt die Frage, welche Schritte bei aller Begrenztheit und bei allen Fragezeichen vielleicht, welche Schritte kann ich dennoch konkret gehen? Silas, ich finde, wir haben das eben sehr eindrucksvoll von dir gehört und gesehen, wie das mit dem Gitarrenspielen ist. Ich habe mal ein Bild von dir mitgebracht, das kennst du gar nicht. Silas, der Gitarrentrack, für die Zukunft schon mal so eine kleine Vision vielleicht irgendwann. Du hast angefangen mit Gitarre spielen und ich habe das auch mal gemacht. Ich habe es aufgegeben, du hast es durchgehalten. Und ich weiß es noch, am Anfang tut das weh an den Fingern, wenn man die Saiten drückt. Das muss sich erst so eine Hornhaut bilden. Und wenn die da ist, dann geht das auf einmal besser, dann klingt es auch besser. Und dann muss man weiter üben und üben. Und ich habe dann, irgendwann kommen diese Barré-Griffe. Da bist du auch schon?
Da bin ich jetzt gerade.
Perfekt. Ich habe an der Stelle aufgehört, du bist weitergegangen. Das ist schwer, genau. Und das ist nicht so leicht. Aber wenn man es geübt hat, dann klingt das auf einmal und dann kann man neue Lieder spielen und dann, wow, wie cool. Und jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich glaube, deine Mutter unterrichtet dich, ne? Also erste Stunde mit Mareike. Mareike hat dir einen Griff gezeigt und sagt, okay, Silas, und am Sonntag spielst du im Gottesdienst. Dann hättest du wahrscheinlich gesagt, ich suche mir ein anderes Hobby, aber bitte nicht das. Das wäre eine Überforderung, ja, dass man sagt, so musst du jetzt sein. Aber Schritt für Schritt weitergehen, Schritt für Schritt etwas einüben, einprägen, sich dran gewöhnen, die Finger, dass es irgendwann nicht mehr mit Nachdenken ist, sondern automatisch geschieht, auch der Schlag. Das ist etwas, was man lernen kann, wo das Üben für wichtig ist. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Bild für dieses Leben der Liebe. Wenn ich nur sehe, Paulus sagt das, das, das und das und boah, nee, das kann ich nicht. Ja? Aber wenn ich Schritte gehe, wenn ich gucke, was ist der Schritt, den ich einüben kann, dann geschieht etwas. Es gibt einen sehr zwiespältigen Satz, vielleicht kennt ihr den. Der heißt, ich bin halt so. Dieser Satz kann richtig wichtig sein, nämlich dann, wenn Menschen versuchen, andere in etwas hineinzudrücken, was nicht zu ihnen passt. Dann ist es gut zu sagen, nee, das passt nicht zu mir, ich bin halt so und das passt nicht. Dieser Satz kann aber auch eine innere Falle sein. Sich mit allem zufrieden zu geben und zu sagen, ja, ich bin halt so. Ja, Liebe, nee, liegt mir nicht, weiß auch nicht. Nö, also ich bin eher so, keine Ahnung, ich will jetzt nichts sagen. Also ich bin halt so, damit kann man sich's auch leicht machen. Ich würde viel lieber sagen, ich bin von Gott bedingungslos geliebt. Dennoch schaffe ich es oft nicht, diese Liebe weiterzugeben. Darum brauche ich Gnade, ja. Und weil ich Gnade, weil ich Vergebung habe, wage ich es aufs Neue. Weil es sich lohnt. Weil es gut ist für mich und für andere. Aufs Neue muss man groß schreiben, oder Martin? Ist egal. Ihr wisst es. Und damit sind wir eigentlich mittendrin im Thema des Gottesdienstes. Wie kann dieses Wagen, dieses Schritte gehen, und wenn es ein kleiner Schritt ist, wie kann das aussehen? Und vielleicht erinnert ihr euch an Korinth, an die Gemeinde dort und die Streitigkeiten, die sie hatten. Sie haben darüber gestritten, welche der Gaben, die Gott ihnen geschenkt hat, besonders wichtig ist und wer auf wen deswegen herunterschauen kann. Und ihr habt das vielleicht noch im Ohr, wie Paulus mit ihnen spricht und sagt, so soll es nicht sein. Aber er sagt ihnen schon, die Gaben sind gut, die Gaben sind wichtig, sind ein guter Weg, nutzt sie, hat Gott euch gegeben, ist prima. Und dann am Ende dieses Kapitels sagt er einen Satz, und der gehört eigentlich schon zum nächsten Kapitel, und deswegen wird er leicht überlesen. Und dieser Satz lautet, ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Ich will euch einen noch besseren Weg zeigen als diese Gaben, die ihr so schätzt. Ich will euch einen noch besseren Weg zeigen als eure Streitigkeiten, euer gegenseitiges Abwerten, auf den anderen runterschauen, euch an den Fehlern des anderen hochziehen. Einen Weg, den ihr gehen könnt, der nicht ins Gegeneinander, sondern ins Miteinander führt. Und dann direkt im nächsten Satz beginnt sein großes Kapitel von der Liebe. 1. Korinther 13. Wenn ich alle eure großartigen Gaben hätte und ich hätte die Liebe nicht, es wäre zu nichts Nutze. Und dann zählt er auf, die Liebe ist langmütig, geduldig, freundlich. Lest es nach, es ist ganz viel über die Liebe gesagt. Dieses Kapitel über die Liebe beginnt mit dem Satz, ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Einen Weg, den ihr gehen könnt. Den Weg der Liebe, den Jesus-Weg. Es ist der Weg, den Jesus vorgelebt hat. Und wenn wir ihm folgen, dann sind wir auf diesem Weg unterwegs. Das ist der Weg, von dem Paulus hier spricht. Ich zeige euch noch einen noch besseren Weg. Und ich finde das eigentlich sehr cool, dass es sich um einen Weg handelt. Das heißt ja, wir sind unterwegs. Wir sind noch nicht am Ziel. keine Ahnung, ob es da eine Kirche oder ein Schloss ist da oben, da sind wir noch nicht. Ja, das ist noch weit weg, wir sind unterwegs. Das heißt, ich muss noch nicht fertig sein, ich muss noch nicht perfekt sein. Ich darf Fehler machen, ich darf an mir arbeiten und ich darf Gott bitten, dass er an mir arbeitet, dass er Dinge in meinem Leben verändert. Glaube heißt, auf dem Weg zu sein, sich herausfordern zu lassen, vielleicht auch mal zu scheitern, aber unterwegs zu bleiben. Auf so einem Weg, da ist es auch mal anstrengend. Da gibt es Phasen, da kommt man ins Schwitzen, da denkt man nach über Aufgeben, Gitarrenspielen, so bei mir. Aber dann gibt es wieder Phasen, da genießt man den Ausblick und da geht es gerade und schön, da geht eine schöne Luft und da genießt man es. So ein Weg, der ist abwechslungsreich. Das Besondere an diesem Weg, den wir Jesus hinterhergehen, ist, dass Jesus in uns vorangeht und dass Jesus ihn bereits vollendet hat. Das heißt, das Erreichen des Ziels liegt nicht mehr an uns. Er wird uns an sein Ziel bringen. Denn ich bin gewiss, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, sagt Paulus an einer anderen Stelle. Gott wird es auch vollenden. Ich habe es hier und da schon mal erzählt, aber ich finde die Story so schön, dass ich sie jetzt hier auch im Gottesdienst noch mal erzähle. Und zwar die Story von Wolfgang Amadeus Mozart. Wenn der von einer seiner Zechtouren abends nach Hause gekommen ist, dann ist er immer noch mal zum Schlafzimmer seines Vaters Leopold gegangen. Der lag natürlich schon lange im Bett und hat tief und fest geschlafen. Und vor dem Schlafzimmer stand ein Klavier. Und Mozart Junior ist dann hingegangen und hat auf diesem Klavier eine Tonleiter gespielt. Allerdings, also schön langsam, immer lauter werdend, er hat die letzte Taste, den letzten Ton allerdings weggelassen. Und dann ist er grinsend ins Bett gegangen, weil er genau wusste, was das mit seinem Vater bewirkte. Sein Vater hat im Unterbewusstsein diese Tonleiter gehört und darauf gewartet, dass sie vollendet wird, auf den letzten Ton. Aber der kam nicht. Also wurde er unruhig, hat sich nach links und rechts gewälzt. Irgendwann ist er aufgewacht, konnte nicht mehr schlafen. Und das hat dann so lange gedauert, bis er endlich aufgestanden ist, zum Klavier gegangen ist, die letzte Taste gespielt hat. Und dann konnte er sich hinlegen und wieder schlafen. Der Vater hat vollendet, was das Kind begonnen hat und unvollendet gelassen hat. Und ich finde, das ist ein Bild für unseren Glauben. Wenn wir uns auf diesen Liebesweg machen, dann werden wir früher oder später merken, wir können das nicht, wir schaffen das. Wir werden diesen Weg nicht vollenden. Vielleicht haben wir das Gefühl, wir haben gerade mal einen Schritt getan, eine Note gespielt, mehr nicht. Dieser Weg bleibt unvollendet, wenn es um uns geht. Aber der Vater, der vollendet den Weg, den das Kind begonnen hat. Es ist nicht entscheidend, ob du 1000 Kilometer läufst oder ob du nur 3 Schritte schaffst auf dem Weg der Liebe. Der Vater vollendet den Weg. Denn ich bin gewiss, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Und darum darf ich gehen, druckfrei. Ich darf es probieren, darf hinfallen, darf wieder aufstehen, darf Neues lernen, darf unterwegs sein. Gott ist es, der den Weg vollendet. Also seid mutig. Denkt nicht kleiner über euch, als Gott es tut. Wenn Gott uns diesen Weg zutraut, wenn Jesus sagt, folge mir nach, dann meint er, folge mir nach auf diesen Weg. Gott traut dir das zu. Und wir sind auf diesem Weg unterwegs. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt so hier alle so lieblos wären. Wir sind ja auf dem Weg unterwegs. Aber lasst uns drauf bleiben. Lasst uns diese Herausforderung immer wieder neu auch leben und annehmen. Ich glaube, entscheidend ist dabei die Einsicht, dass das ein neuer Weg ist. Das fühlt sich irgendwie ungewohnt an. Was Paulus da alles schreibt, wie dieser Weg aussehen könnte, das ist so komplett im Widerspruch, wie wir meistens leben. Und das gilt den Korinthern damals so und ich glaube, bei uns ist das ähnlich. Es gibt so eingeübte Reaktionsweisen in unserem Leben. Es geschieht eine bestimmte Situation, ein bestimmter Reiz und dann reagieren wir auf gewohnte Art und Weise. So sind wir es gewohnt. Ich habe als Bild eine Autobahn mitgebracht. Ja, die Autobahn, das ist gar nicht schwierig. Da fahre ich drauf und dann kann ich Gas geben und dann brettert man durch die Gegend und es ist toll ausgebaut, es ist bequem. Und unsere gewohnten Reaktionsweisen auf bestimmte Situationen, die sind bequem. Die sind, da kann ich drauf, da kann ich Gas geben, da geht es ganz schnell. Verhaltensautobahnen, Reaktionsautobahnen, jemand piesackt dich und dann ist sofort die Reaktion da. Da braucht man gar nicht lange überlegen, wie reagiere ich denn jetzt da drauf, sondern zack ist die Reaktion da, Autobahn. Die Verhaltensmuster, in denen wir zu Hause sind. Ein Beispiel. Wenn mich jemand kritisiert, habe ich verschiedene Möglichkeiten, mit der Kritik umzugehen. Möglichkeit 1 wäre, ich höre zu und prüfe, ob da von dem, was der Mensch mir sagt, ob da etwas dran ist für mein Leben und ob ich vielleicht was ändern sollte. Oder ich kann verletzt sein und mich zurückziehen, mich einigeln, damit ich nicht nochmal verletzt werde. Oder ich lasse die Kritik nicht zu und gehe direkt in die Verteidigung und finde einen anderen Schuldigen, ich war es nicht. Oder ich gehe in den Gegenangriff und kritisiere den anderen zurück. Was willst du mir eigentlich sagen? Verschiedene Möglichkeiten. Und könnt ihr mal überlegen, was eure Möglichkeit ist. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr. Wie ihr reagiert, wenn man euch kritisiert. Und was eure Reaktionsautobahn, eure Verhaltensautobahn ist. Das, was automatisch da ist. Autobahn, automatisch. Das ist mir gerade eingefallen, aber finde ich gut. Da, wo ich mit hohem Tempo reagiere, wo ich nicht nachdenken muss. Bei mir ist es abhängig davon, wer mich kritisiert und in welcher Situation, ob er mich auf dem falschen Fuß erwischt. In einer ungünstigen Konstellation ist es bei mir dann irgendwo zwischen Verteidigung und Gegenangriff, meine Autobahn. Aber ist das der Jesusweg, der Weg der Liebe? Wahrscheinlich nicht. Ich würde eher sagen, dass der Weg der Liebe ist, dass wenn Gottes Liebe am Anfang steht und wenn er mich liebt und wenn mein Wert nicht an mir hängt und nicht an dem, was ich tue, dass ich dann eigentlich die Freiheit haben darf, hinzuhören, ob an dem, was der andere sagt, was dran ist. Ob Gott mir vielleicht durch den anderen etwas sagen möchte. Ich glaube, das wäre der Jesusweg. Aber der fühlt sich ungewohnt an. Der ist nicht die Autobahn, der ist eher wie dieses Gebüsch. Und da muss ich erstmal einen Weg finden. Und wenn ich da einmal durchgegangen bin, dann heißt das nicht, dass das ein Weg ist. Dann drehe ich mich um und sehe, die Pflanzen stehen ja schon alle wieder. Und dann muss ich ihn nochmal und nochmal gehen. Ich muss ihn einüben. Du hast es direkt gesagt am Anfang vom Gottesdienst. Ich muss es einüben, damit daraus ein Trampelpfad wird irgendwann und dann ein Weg. Und dass ich mich irgendwann heimisch da drin fühle, dass ich gar nicht mehr überlegen muss, wo geht's denn hier lang, sondern dass dieser Weg in mich hineingegangen ist. Und dann wird es trotzdem passieren, dass ich manchmal wieder auf die Autobahn abbiege. Und wenn ich das so oft mache, dann wächst dieser Weg wieder zu. Es braucht Übung, es braucht Wiederholung, damit neue Verhaltensweisen zur Gewohnheit werden. Es geht nicht von heute auf morgen. Aber je mehr sie zur Gewohnheit werden, desto heimischer fühle ich mich, desto vertrauter sind sie mir und desto selbstverständlicher bin ich auf diesem Weg unterwegs. Bei diesem Beispiel mit der Kritik könnte ich zum Beispiel üben, wenn ich weiß, ich komme in eine Situation, wo mir jemand etwas sagen möchte, ein Feedback, dass ich mir vorher das nochmal klar mache, ich bin Gottes geliebtes Kind. Ich trage eine Krone. Mein Wert hängt nicht an mir. Also darf ich erstmal offen zuhören. Oder ich nehme mir vor, nicht direkt zu reagieren und sage, danke für dein Feedback. Ich möchte das zu Hause gerne nochmal überlegen und für mich prüfen, damit es nicht so emotional ist. Also ich kann mir verschiedene Schritte überlegen, wie ich eine gute Reaktion einübe. Und wenn ich dann doch überrascht werde und auf die Autobahn abbiege, dann kann ich zumindest nachher überlegen, Mensch, was war das denn? Warum war das so? Was hat mich geärgert? Warum habe ich so reagiert? Wie könnte ich in Zukunft reagieren? Ihr merkt, nochmal, das braucht Übung. Das ist auch ein Stück anstrengend. Ja, das ist so. Aber es lohnt sich. Wie heißt es? Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das ist so. Aber der eine, der vom Himmel herabgekommen ist, der stellt sich an deine Seite. Und mit ihm darfst du auf seinem Weg gehen. Schritt für Schritt getragen von seiner Gnade. In der Gewissheit, er bringt dich ans Ziel. Er vollendet deinen Weg. Also geh. Amen.